Inforadio Podcast.
Typisch deutsch. Vor der Kombination dieser beiden Adjektive schreckt kaum eine Deutsche, kaum ein Deutscher zurück. Gewöhnlich mit einem Ausrufezeichen und im Tone höchster Missbilligung. Aber schön deutsch? Die Verbindung dieser Eigenschaften dürfte für gar nicht so wenige eine Zumutung sein. Nicht nur die jüngere Geschichte der Deutschen lässt davor zurückschrecken, sondern auch das Bild, das viele Landsleute im Ausland abgeben, oder jenes, das uns aus der Perspektive von Zugezogenen hier im Lande über uns Ansässige gespiegelt wird. Die Journalistin Stefanie von Wietersheim und den Soziologen Dirk Käßler aber hat das nicht abgeschreckt. Sie haben gemeinsam erkundet, was schön ist am Deutschsein. Dieser Erkundungsgang führte über deutsche Moden, Städte, Gewohnheiten bis hin zu kulturellen Größen von Bach bis Helene Fischer und machte auch vor Beate Use nicht Halt. Interessante Auswahl. Schön deutsch, darum geht es in dieser Ausgabe von 1222. Guten Tag, Stefanie von Wietersheim. Guten Tag, Dirk Käßler.
Guten Tag, Frau Mattei.
Guten Tag, Frau Mattei.
First things first. Den Umschlag Ihres Buches ziert das Bild zweier Störche mit markanten Schnäbeln. Sind die schön deutsch, Frau von Wietersheim?
Ja, diese beiden Tiere hat mein Co-Autor Dirk Käßler mit seinen Kindern in einem Berliner Tierpark gesehen. Wir haben zu dieser Zeit versucht, eine interessante Umschlaggestaltung zu machen und dann sah er die deutschen Farben auf afrikanischen Sattelstörchen auf diesem Paar. Und dann haben wir gesagt, das ist unser Covermotiv, weil sie nämlich deutsch aussehen oder eigentlich aus Afrika kommen.
Herr Käßler, ist das sozusagen die Absicherung gegen den Vorwurf, Sie würden jetzt Deutschtümelei betreiben?
Ja, ein bisschen schon, keine Frage. Das ist ja ganz eigenartig, dass das auf einmal so ein vermintes Thema nochmal ganz neu geworden ist. Ich möchte einfach daran erinnern, dass es zurzeit innerhalb der Partei Die Grünen sogar eine Initiative gibt aus dem Parteiprogramm, das überhaupt erst vorgestellt werden soll, das Wort Deutschland zu streichen. Offensichtlich gibt es in unserem Land Menschen, die schon mit dem Wort Deutschland ein Problem haben. Und von diesen Beobachtungen ausgehend haben wir gesagt, nein, also wir müssen dagegenhalten. Wir wollen auch lustvoll dagegenhalten, weil wir vieles in und an Deutschland schön finden.
Wir wollten lustvoll dagegenhalten und auch auf eine gewisse Weise lustig dagegenhalten. Natürlich ist das ein Thema, das unglaublich politisch, historisch aufgeladen ist mit allen Grausamkeiten, die man sich ja nur vorstellen kann. Aber wir wollten auch in die Alltagsästhetik gehen und damit spielerisch umgehen.
Was verstehen Sie denn unter der ersten Variable, unter der Schönheit?
Es gibt mehrere Kapitel, sollte man dazu sagen. Wir haben das ja auch in Dialogform geschrieben. Das heißt, es gibt immer ein Einstiegskapitel und ein sozusagen Reaktionskapitel. Und bei manchen streiten wir richtig, also und sind uns gar nicht einig. Und bei manchen sind wir uns sehr schnell einig. Lassen Sie mich mit dem Letzteren anfangen. Also da, wo wir uns hundertprozentig einig waren und sind, ist die Schönheit des deutschen Kirchenlieds zu bewundern. Vor allem in der Musik von Johann Sebastian Bach. Ich habe dann versucht, meinerseits ein bisschen den Akzent zu setzen, dass halt dieser Bach doch sehr mitteldeutsch ist und nie eigentlich rausgekommen ist. Und ich vergleiche ihn dann mit dem anderen sächsischen Komponisten Händel, der halt ja eine Weltkarriere gemacht hat. Aber da sind wir uns völlig einer Meinung. Und das finden wir schön und es ist eben deutsch.
Und auf der anderen Seite hat mein Co-Autor Helene Fischer als deutsche Madonna, deutsche schöne Sängerin gesehen und ich nehme die absolute Gegenperspektive ein. Also wir waren uns überhaupt nicht immer einig darüber, was ist schön in Deutschland, aber das ist ja auch das Interessante und darüber lässt sich trefflich streiten und wir hoffen, dass unsere Leser sich auch trefflich darüber streiten.
Na, trefflich streiten lässt sich natürlich auch über die zweite Variable, nämlich diesen Begriff Deutsch. Also welchen Begriff haben Sie denn vom Deutschsein?
Vom Deutschsein, das ist das ganz Schwierige. Was ist das Deutschsein? Lassen Sie es mich vielleicht durch einen Umweg erklären, meinen persönlichen Umweg. Ich habe 7 Jahre in Frankreich gelebt, hatte mich zuvor nie als Deutsche empfunden, nämlich immer als Europäerin, die aus Deutschland kommt. Vielleicht typisch für unsere Generation. Ich bin Jahrgang 70 und in Frankreich war ich auf einmal l'Allemande, die Deutschen. Und ich wollte es eigentlich gar nicht unbedingt sein, immer die Deutsche zu sein. Ich wollte Stéphanie sein, Stéphanie sein. Und wurde zurückgeworfen auf meine Sprache und auf das Land, aus dem ich stamme. Ich wollte aber eigentlich dann lieber fast eine Französin sein. Also ich hatte selber ein Problem damit, ein kleines Deutsche zu sein. Und wir haben dann an deutschen Objekten, Ritualen, Menschen ganz subjektiv Essay-Objekte ausgesucht, die uns gefallen, die für uns deutsch sind. Und wir versuchen das zu erklären, warum es so ist.
Auf diesen Prozess, wie Sie geschrieben haben, wie Sie Ihren Erkundungsgang dann verfasst haben, will ich gleich noch zu sprechen kommen. Aber mich interessiert auch bei Ihnen, Herr Käßler, also das Deutschsein. Welchen Begriff haben Sie denn davon?
Naja, mir geht's sehr ähnlich wie meiner Co-Autorin. Also es gab eine Zeit, da hätte ich viel darum gegeben, ein Engländer zu sein. Das fing mit Sprachkurs in Oxford an. Da war ich 16, 17 und verliebte mich in dieses Land und in diese Menschen mit ihren doch sehr anderen Eigenschaften. Und ich wäre gerne einer von denen gewesen und geworden. Und dann gehst du wieder zurück nach Deutschland und dann habe ich auch ein Jahr in London studiert. Also das war immer so eine Art von Wunsch, eigentlich bessere Heimat. Bis man dann merkt an sich selber und natürlich an den Reaktionen der Menschen, die da wirklich dazugehören, you're not one of them. Du gehörst nie wirklich dazu. Und das fängt mit der Sprache an und mit Ritualen und mit Gebräuchen. Also eher dieses zurückgeworfen werden. Du bist halt nun mal ein Deutscher und dann schau dir doch mal dein eigenes Land unverkrampft und auch fröhlich an. Also es ist halt einfach verdammt vieles sehr schön. Und ich krieg heute eher eine Wut über die Leute, die über dieses Land schimpfen und meckern und unzufrieden sind. Gerade im Moment gibt es davon ja verdammt viele. Vielleicht ist das die Antwort. Also über einen Umweg von draußen kommst du nach Deutschland zurück und denkst dir zum Beispiel, was für eine wunderschöne Sprache das Deutsche ist.
Also die weite Welt, die war für Sie beide offensichtlich nicht bedrohlich, aber sie hat Sie eben dazu gebracht, dass Sie Deutschland, deutscher Kultur, deutschen Städten und so weiter viel mehr Wertschätzung entgegenbringen. Sie sind beide Deutsche, aber darüber hinaus definiert Sie bestimmt noch viel mehr. Verraten Sie doch vielleicht noch ein bisschen mehr über sich, Frau von Wietersheim.
Ja, wer bin ich? Das ist eine interessante Frage. Vielleicht auch wieder für unsere Generation ganz speziell. Ich glaube, ich habe eine Art hybride Identität. Ich bin Tochter und Enkelin von beiden Seiten der Familie, von Flüchtlingen, Vertriebenen. Bin dann aufgewachsen in Westfalen, in Bielefeld, habe in Passau und in Frankreich studiert, ging dann lange nach Frankreich, wo die zweite Heimat immer ist. Und ich habe mich oft gefragt, zunehmend gefragt, ich bin jetzt 50, wo ist meine Heimat? Und ich habe eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, keine Antwort darauf. Ich komme aus Deutschland, aber meine Heimat wäre vielleicht eher ein Platz in einem französischen Park, dessen Eisengitter meiner Seele entgegenläuft oder so etwas. Das sind kleine Heimatmomente, die ich haben kann oder Heimatmomente mit Menschen.
Herr Käßler, geht es Ihnen ähnlich?
Ja, auch das ist etwas, was uns offensichtlich sehr verbindet. Also wenn Sie wie ich in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts in München aufwachsen, aber Dirk heißen und evangelisch sind, dann sind Sie schon von vornherein in einer leichten Außenseitersituation gewesen, weil sie halt keiner von den Seppis, die katholisch waren, sind und dann auch nicht wirklich als einer der Ehen wieder wahrgenommen wurde. So, wenn es sowas gibt wie eine Heimat, dann ist es lokal gesehen München. Auch wenn ich in dem München-Kapitel sehr deutlich mache, dass mir diese Stadt, so wie sie geworden ist, entfremdet ist. Und in beruflicher Hinsicht, glaube ich, ist es schon, dass ich einfach Wissenschaftler und Soziologe bin. Und dieses Buch nun wiederum ist sozusagen ein, ja, etwas riskanter vielleicht auch, Ausflug in eine eher unwissenschaftliche Welt, die sicher auch innerhalb der Zunft dann mit hochgezogenen Augenbrauen wahrgenommen wird. Was macht er denn jetzt? Aber ja, es machte halt einfach auch viel Freude, mal solche Texte zu schreiben.
Nochmal zum Heimatbegriff.
Auch ein verminter Begriff.
Ein verminter Begriff, weil Sie gefragt haben nach der ganz persönlichen Erfahrung. Ich würde vielleicht sagen, meine Heimat ist das Schreiben.
Also
das
ganz woanders.
Überall. Das ist ganz woanders. Es ist in der Fantasie und es ist unendlich und es hat alle Möglichkeiten, bis man tot umfällt oder den Stift verliert. Oder?
Aber selbst das Schreiben wird natürlich vor dem eigenen kulturellen Hintergrund stattfinden und der ist irgendwo deutsch geprägt, oder?
Ja, natürlich. Und ich habe immer Schriftsteller bewundert, die manchmal gezwungenermaßen im Exil es geschafft haben, in einer anderen Sprache zu schreiben. Etwas, das ich nie bisher geschafft habe. Das stelle ich mir sehr interessant vor, wenn man dann in einer, also wenn ich zum Beispiel komplett auf Französisch meine Texte schreiben würde.
Das erinnert mich übrigens daran, dass wir auf unserer langen, langen Liste der Themen, über die wir schreiben würden, auch die deutsche Sprache mal notiert hatten. Und dann haben wir aber beschlossen, nein, das ist, also da sind wir uns beide einig, dass das sehr schön ist, diese Sprache und ihre Möglichkeiten. Aber das ist uns zu schwierig, darüber zu schreiben, dass...
Und zu umfassend, ganz sicherlich.
Und zu umfassend und... Aber das ist schon etwas, worin wir beide also sehr die Schönheit finden. Noch eine kleine Anmerkung. Ich bin ja in dem vorherigen Wissenschaftlerleben sozusagen ein Spezialist für das Leben, Werk und Wirkung von Max Weber, diesem deutschen Soziologen. Und ich habe immer schon die größten Probleme gehabt, in Englisch über Weber zu reden und den Referaten und Vorträgen und Büchern von Kolleginnen und Kollegen zuzuhören, die ihn nur auf Englisch kennen, da merkst du dann schon, wie letzten Endes du Deutsch bist. Du bist ein deutscher Wissenschaftler und da führt kein Weg dran vorbei. Und Leute, die den Weber nur, was weiß ich, auf Finnisch kennen, die reden von einem ganz anderen Menschen und Wissenschaftler als der, der Deutsch lesen und verstehen kann und dessen ganz andere Sprache natürlich versteht.
Haben Sie beide eigentlich je mit Ihrem Deutschsein gehadert?
Ich habe mit meinem Deutschsein in dem Sinne nie gehadert, weil ich nie angefochten wurde dafür. Ich fand es eher eine neutrale Position. Ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, wie französische Freunde ganz locker zu sagen, La France est quand même un très beau pays, also Deutschland ist ein sehr, sehr schönes Land oder ich bin total stolz, Deutsche zu sein. Nein, ich trug fast wie so einen Camouflage-Mantel. Ja? Also ich habe mich nicht unbedingt als Deutsche präsentiert. Probleme hatte ich damit nicht. Es war eher neutral.
Also ich hatte da Probleme und das sieht man natürlich auch, das macht ja auch das Spannende an dem Buch, dass ich halt aus einer anderen Generation, ich bin ja eben Jahrgang 44, also Nachkriegskind und habe natürlich viel erlebt in anderen Ländern, dass du als Deutscher, nun ja, negativ wahrgenommen wirst. Das ist einfach so. Also es gab eine Zeit in meinem Leben, Sie erinnern sich, wir hatten ja mal diese grünen Pässe und daran konntest du auf lange Entfernung erkennen, aha, German. Und daraufhin kaufte ich mir, ich muss schon so um diese 16, 17 Jahre Sprachkurs in England gewesen sein, ein schwarzes Lederetui, das ich um diesen grünen Pass legte, sodass man in der Schlange beim Einchecken nicht sofort sehen konnte, aha, ein Bloody Crowd. Das ist für mich leichter geworden. Ich habe die Hülle immer noch, aber seitdem wir diesen europäischen burgunderroten Pass haben, ist es ja nur für den sehr genauen Blick möglich rauszukriegen, aus welchem der Länder der Europäischen Union die Person kommt. Also ich hatte Probleme und ich habe auch Anfeindungen erlebt, also die schlimmsten in Dänemark zum Beispiel. Das ist, ja. Die Zeiten sind, hoffe ich, vorbei, dass wir als Deutsche diskriminiert, beschimpft, beleidigt werden, angegriffen. Aber Auch da bin ich mir immer nicht so ganz sicher, ob das wirklich der Fall ist. Es gibt allerdings auch, das muss man auch noch dazu sagen, dass du in manchen Teilen der Welt aus ganz grauenhaften Gründen als Deutscher geschätzt und bewundert wirst. Es gibt Länder, da wirst du bewundert oder geschätzt, weil die Deutschen die Juden umgebracht haben.
Sie hören 1222, diesmal mit Stefanie von Wietersheim und Dirk Kessler. Wir sprechen darüber, was schön deutsch ist. Wie war es denn eigentlich, gemeinsam zu schreiben, Herr Kessler?
Toll. Also einfach toll, unglaublich. Eine Erfahrung sondergleichen. Also gerade als Wissenschaftler schreibst du Texte alleine vor dich hin, in der selbstgewählten, auch notwendigen Einsamkeit. Und ja, du und dein Computer, und so werden wissenschaftliche Texte produziert. So. Und erst dann, wenn sie fertig sind, oder mehr oder weniger fertig, gibst du sie jemand anderen, hoffentlich eine Person deines Vertrauens, und dann schau doch da mal drüber und so weiter. Hier war es von vornherein ein Duo, ein Doppelgesang. Wir sind ja nun beide auch noch Sänger. Es war von vornherein ein Duett. Nicht immer, wie schon angedeutet, nicht immer harmonisch. Also was? Sie finden Helene Fischer toll? Kann ja gar nicht sein. Oder aber Sie finden Bach auch so toll? Ja, ich auch. Oh, und dann können wir uns gegenseitig hochschaukeln, wie toll wir Bach finden. Also das war ein super spannender Prozess und machte viel Freude. Und ich hoffe, dass auch unsere Leserschaft das in dem Buch auch wiederfindet und sich dann ja auf die eine oder auf die andere Seite schlagen kann. Aber zu erkennen, wie viel Freude wir dran hatten, miteinander sozusagen beidhändig zu schreiben, das hoffe ich, dass das auch in den Texten sich niederschlägt.
Sie haben ja vorhin schon angedeutet, Sie haben sich 18 Personen, Städte, Phänomene vorgenommen, und jeder von Ihnen hat zu jedem Thema jeweils einen Essay aus der eigenen Perspektive geschrieben. Wie haben Sie sich denn auf diese Themen geeinigt, Frau von Wietersheim?
Ja, das war eigentlich sehr lustig. Das war wie ein großes Wunschkonzert. Am Anfang stand ein großes Brainstorming und eine Brainstorming-Wand. Da haben wir unsere Wunschthemen dran gepinnt und dann wieder abgepinnt. Da standen dann solche Sachen auch noch drauf wie der deutsche Pastor und die Matschhose und der deutsche Wald. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht nicht. Das ist so dreuendes 19. Jahrhundert mit so schrecklich nebligen, langweiligen Ideen. Das wollen wir nicht. Das war das eine. Dann haben wir gesagt, wir möchten nicht, dass es zu schwer wird. Und eben dieses deutsch-schwere, mufflige, wie wenn man so einen braunen Schrank aufmacht, den wollten wir nicht. Und dann wollte ich solche Sachen eben wie die Matschhose, und dann sagte mein Co-Autor, also da fällt mir ja gar nichts ein, was sollen wir denn da drüber schreiben? Also nee, das ist ein totaler Bullshit, das machen wir nicht. Und dann habe ich aber zum Beispiel die deutsche Männermode durchgesetzt, weil ich gesagt habe, wir müssen auf die Jetztzeit gucken, wir müssen schauen, wie laufen die Leute rum, warum ist das so, was fällt uns auf, und dann hatten wir mit diesen Dingen einen großen Spaß.
War Ihnen offenbar ein Anliegen, die Männermode?
Ja, das war mir ein großes Anliegen, dadurch, dass ich natürlich so lange in Frankreich gelebt habe und gerade in Paris auf 100 Meter gegen den Wind die Deutschen gesehen habe, und habe mir da immer Spaß draus gemacht, dann ranzugehen und zu gucken, reden die Deutschen, natürlich reden die dann Deutsch. Ja, weil mich das dann immer schmerzt, oder es hat mich geschmerzt als Deutsche, dann die Männer zu sehen. Und ich hatte zum Teil dann auch wirklich manchmal ganz lustige Erfahrungen. Ich ging zum Beispiel einen Tag in Paris, Rive Gauche, an einem so einem Mephisto-Schuhladen vorbei, so einem bequemen Schuhladen. Und dann waren da zwei elegante Damen, die gingen daran vorbei. Und dann sagte die eine zu der anderen, das sind die Schuhe für die Deutschen.
Herr Kessler, das ist jetzt natürlich 2 gegen 1, aber was haben Sie zu sagen zur Verteidigung der deutschen Männermode?
Dass die Frauen dran schuld sind.
Was?
Es fängt an mit den Müttern. Ich meine, welcher Junge sucht sich denn seine Klamotten selber? Also er zieht erstmal das an, was die Mutter ihm hinlegt. Und das geht dann, so viel ich gehört habe, sogar so weit, dass dieser Typus sich hält, bis dann es dann die Freundin oder die Frau ist, die dann die Klamotten hinlegt oder sich abschätzig über das äußert, was der Typ heute glaubt, anziehen zu sollen, bis hin, dass er da kapituliert und sagt, okay, also dann sag doch einfach, was ich heute anziehen soll.
Ja, lieber Kuh, Sie wissen ja, dass diese Ausrede bei mir nicht gilt, aber...
Sie, Frau von Wietersheim, sind offenbar schon mal anonym als Beraterin für einen modeunfähigen Manager in Beschlag genommen worden. Wie war das denn?
Ja, das war wahnsinnig komisch und das war wahrscheinlich auch der Anstoß für mich, dieses Kapitel unbedingt schreiben zu wollen, weil es einen tatsächlichen Leidensdruck oder Beratungsbrav geben muss. Ich war eben in einem Outlet einer sehr bekannten deutschen Bekleidungsfirma und habe für mich einen Mantel gesucht und da war dann ein vollkommen hilfloser VW-Manager, den ich vorher gesehen hatte auf dem Parkplatz und stand nun hilflos vor diesen ganzen Bergen an Pullovern und Hosen und suchte sich Sachen zusammen und hat mich dann tatsächlich angesprochen und sagte: Entschuldigung, meinen Sie, dass mir das steht? Und das werde ich nie vergessen. Das war so ein Pullover mit so einem kleinen Kragen und so einem Reißverschluss und habe gesagt, nee, also ganz ehrlich, das würde ich an Ihrer Stelle nicht machen. Der langen Rede kurz Sinn. Ich habe ihn dann, weiß ich nicht, anderthalb Stunden beraten. Er kam mit lauter neuen Sachen raus, wollte mich dann gleich wieder buchen, alle halben Jahre und mit mir noch in die Oper gehen. Und das ging mir dann doch ein bisschen zu weit.
Aber wenn das mit dem Journalismus nichts mehr ist, dann wissen Sie, was Sie machen können.
Das habe ich tatsächlich gedacht.
Mir ist aufgefallen, dass Sie, also man könnte ja grob kategorisieren, Ihre Themen in dem Buch. Sie haben mehrere deutsche Orte porträtiert, sich damit auseinandergesetzt, aber sehr viel auch mit Personen. Und diese Personen sind vor allem Frauen. Helene Fischer, Beate Uhse, deutsche Schönheiten, alle weiblich. Lässt sich denn über Männer überhaupt nichts sagen in Sachen Schönheit in Deutschland?
Ja, darüber schreiben wir auch in dem Kapitel German Beauty. Ich gebe zu, wenn ich über German Beauties nachdenke und ich sage ja erst, es ist eine total beknackte Frage und ich finde, es ist eigentlich auch eine rassistische Frage. Es ist eine antifeministische Frage, aber mir fielen tatsächlich eigentlich nur Frauen ein. Für mich gab es nicht dieses Bild oder ein Fantasiespiel, ein Netz, das man mit Worten so schön stricken kann, um den deutschen Mann. Vielleicht könnten Sie das besser als ich. Ich konnte es nicht so gut.
Frau von Wietersheim, bevor ich Ihren Co-Autor damit konfrontiere, doch noch mal kurz die Nachfrage. Warum ist German Beauty rassistisch? Ich meine, man spricht ja auch von der English Rose.
Genau, und auf die kam ich. Und auch über die English Rose und über la Française, die ja als Marianne in den Rathäusern steht und die das Antlitz trägt der großen französischen Schauspielerinnen, für die ist das ja ganz normal. Über diese beiden Figuren komme ich dann auch und nähere mich an diese German Beauty. Und ich glaube, das hat tatsächlich damit zu tun, dass in unserem Land durch die Rassenpolitik der Nazis so viel Verbrechen geschehen sind. Wir haben dazu ein sehr schwieriges Verhältnis und mich hat es manchmal fast Überwindung gekostet, so spielerisch daran zu gehen. Und ich wollte so gerne spielerisch daran gehen, denn wenn wir über Schönheit sprechen, sprechen wir über Fantasie und sprechen wir über Assoziation und sprechen über etwas Leichtes.
Herr Kessler, ausgerechnet dieses Kapitel, haben Sie auf Englisch überschrieben, German Beauty, woanders finde ich dann, ich gucke mal aufs Inhaltsverzeichnis, das deutsche Essen, das deutsche Schloss, der deutsche Duft, aber über die Schönheit German Beauty. Gibt es denn eine spezifisch deutsche weibliche Schönheit über alle Zeiten hinweg? Und wenn ja, warum muss man darüber unter einer englischen Rubrik sprechen?
Weil das vielleicht auch international so gehandelt wird. Also Claudia Schiffer ist einfach ein Inbegriff für die deutsche schöne Frau. Und den können Sie international überall wiederfinden. Mir ist gerade durch dieses Thema jetzt Anliegen, darauf hinzuweisen, dass unsere Leserinnen und Leser nicht den Eindruck bekommen sollten, dass das ein nur ja heiteres, spaßiges, lustiges, unterhaltsames Buch geworden ist. Wir sind im Laufe des Schreibens und des Nachdenkens und des Diskutierens drauf gekommen, dass es fast kein Thema gibt, ob das nun ein Ort ist oder sogar die deutsche Männermode, wo du nicht mit zwei Dingen massiv konfrontiert wirst, wenn du schlau und genau hinschaust. Zum einen, dass diese, wie ich das nenne, braune Spur allgegenwärtig ist. Und du musst wirklich blind und blöd sein, wenn du das nicht wahrnimmst. Illustriert jetzt an der deutschen schönen Frau. Natürlich ist diese Uta von Naumburg einfach eine Ikone einer herben, schönen deutschen Frau. Und kein Mensch kann auf den Gedanken kommen, dass die aus Mexiko kommt. Aber wenn man sich dann anschaut, was mit dieser Ikone einer schönen deutschen Frau in der NS-Zeit gemacht wurde, dass das sozusagen zum Inbegriff ein Modell, wie die deutsche Frau auszusehen habe, gemacht wurde, da kannst du ganz schlecht werden, weil du denkst, nein, also was ist da geschehen? Das ist das eine. Ich nenne das diese braune Spur und es gibt fast kein Kapitel, wo sich diese braune Spur nicht in irgendeiner Weise gezeigt hat. Zweitens, und das war uns sehr wichtig, und das nimmt dem Buch dann auch vielleicht ein bisschen die Fröhlichkeit und die Unbefangenheit, ist uns klar geworden, dass wir in dem heutigen Deutschland von vornherein eine Ost-West-Perspektive beziehen müssen. Man könnte auch eine Nord-Süd-Perspektive, dann wird es zu komplex. Aber wer glaubt, und wir beide sind ja nun unfreiwillige Wessis, ich lebe nun in Potsdam und insofern bin ich da stärker konfrontiert als meine Co-Autorin. Dieses Deutschland muss man Stand heute immer noch erkennen als ein zweigeteiltes Deutschland. Das ist eine Illusion, eine gefährliche Illusion zu glauben, dass die DDR-Vergangenheit in den Köpfen und Gemütern unserer, wie das dann so schön heißt, Mitmenschen aus den neuen Bundesländern, das können die ja gar nicht hören, da kriegen die ja eh schon einen Vogel, nicht mitschwingt. Und es gehört sich einfach, zumindest gerade auch aus soziologischer Sicht, diese Ost-West-Perspektive wahrzunehmen. Ob wir Wessis das voll mitmachen können, das ist dann, steht wieder auf dem anderen Blatt. Manches versteht man nicht. Lesen Sie unser Potsdam-Kapitel. Da gibt es vieles, worüber ich auch den Kopf schüttel. Aber das ist mir wichtig. Also die braune Spur und die Ost-West-Perspektive.
Gab es eigentlich irgendeines dieser 18 Kapitel, wo Sie uneingeschränkt einfach nur sagen konnten, ach, das ist schön, das ist von dieser braunen oder überhaupt der unangenehmen Spur der Geschichte überhaupt nicht berührt?
Ja, unbedingt der Handkuss natürlich. Das war ein Kapitel, bei dem wir uns wahnsinnig amüsiert haben, wenn es um dieses alte Ritual geht, das man ja fast gar nicht mehr sieht. Wir beschreiben, wo man es in Deutschland noch sieht. Und ich habe es in Frankreich ehrlich gesagt auch in der ähnlichen Gesellschaft viel, viel weniger gesehen und habe mich dann gefragt, was macht denn der deutsche Handkuss eigentlich gerade in Deutschland? Das war sehr lustig.
Fanden Sie das auch, Herr Käßler? Üben Sie den Handkuss?
Naja.
Er kann ihn. Er kann ihn gut.
Als Enkel eines königlich bayerischen Rittmeisters war das schon ja so Teil der Erziehung. Also ich meine, den Diener zu machen, wo die Mädchen dann den Knicks machten, war mal in Deutschland Standard. Ich weiß gar nicht, welchem Jungen heute noch ein Diener beigebracht wird. Wahrscheinlich keinem. Knicks, keine Ahnung, ob es das noch gibt.
Haben Sie Tanzstunde gehabt?
Ja, selbstverständlich. Bei Peps Valenzi in München.
Und Sie, Frau von Wietersheim?
Ja, natürlich. Und ich bin eine leidenschaftliche Tänzerin. Und für mich würde es nichts Schöneres geben, wenn jetzt endlich dieses grauenvolle Corona vorbei ist, dass ich mein langes Tanzkleid anziehe und wieder auf Bälle gehe.
Ja, das grauenvolle Corona sorgt ja auch dafür, dass man gar nicht singen kann. Aber Sie sind beide Chorsänger. Mhm. Wie ist das denn mit Bach und Händel? Sind die von der braunen Spur der Geschichte
kein
ausgenommen?
Bisschen. Kein bisschen. Nein, also Bach ist nicht unproblematisch, was das angeht. Ich meine, die Nazis haben ihn zum deutschesten Musiker erklärt. Und haben dann, das steht alles auch in diesem einschlägigen Kapitel drin, alles versucht, um dieses historische Verdienst von Mendelssohn auszumerzen, bis hin zu, dass in Leipzig das Mendelssohn-Denkmal geschliffen wurde, weil man diese Tatsache, dass der deutscheste aller deutschen Komponisten, Johann Sebastian Bach, erst durch einen jüdischen Musiker und Komponisten wieder aus der Vergessenheit dieses reinen Kantorseins gerissen wurde. Und das war den Nazis also sehr unangenehm, sodass das auch gelöscht wurde. Und gerade in der Rezeption von Johann Sebastian Bach und seiner Musik zieht sich leider Gottes eine braune Spur durch, von der wir natürlich heute teilweise gar nichts mehr wissen, dass das mal so war. Aber das war uns auch ein Anliegen, deutlich zu machen, dass es vieles von diesen Schönheiten, von denen wir beide meinen, dass es eben deutsch ist, missbraucht wurde.
Ja, und das ist eben bei diesem Thema mit Schön und Deutsch für uns oft diese furchtbare Zwickmühle gewesen. Und auch dann der Moment, wo man das Gefühl hatte, dürfen wir überhaupt ein solches Buch schreiben? Das ist ja irgendwie auch crazy, dass man sich im Kopf sagt, ich habe da jetzt eine Schere, ich darf nicht über deutsche Kirchenmusik schreiben, weil wir diese Geschichte hatten, weil es missbraucht wurde. Aber auch da ging es mir persönlich so, dass ich dann überlegt habe, wie war das denn, als ich in Frankreich lebte all die Jahre? Der Moment, wenn ich Heimweh hatte, oder ich hatte selten Heimweh, aber wenn mir so ein bisschen melancholisch war. Und was fiel mir dann ein? Bachs Kirchenmusik. Und dann habe ich Bach gesungen und Bach gehört und dachte, wieso bist du jetzt mit diesem Bach so verbunden? Und das ist dann die Sprache und es ist natürlich diese unglaubliche Vertonung und die Meisterschaft seiner Komposition. Aber das hat tatsächlich etwas auch mit den Assoziationen zu tun. Um auf die Corona-Zeit zu kommen, für mich war dann die Johannespassion, die aufgeführt wurde 2020 mit einem isländischen Sänger in Leipzig, alles nur mit zugeschalteten Chören aus der ganzen Welt, dann auch ein großes Erlebnis. Und da war Bach für die ganze musikalische Welt an diesem Karfreitag um 15 Uhr ein Felsen, auf den man sich rettete, zusammen in diesem Gesang. Und das hatte dann etwas ganz Weltumspannendes. Und das hat für mich diese braune Spur ganz persönlich so ein bisschen weggespült.
12:22, diesmal mit Stefanie von Wietersheim und Dirk Käßler. Schön Deutsch, wir erkunden diese Kombination. Herr Käßler, Frau von Wietersheim, Sie haben vieles Schöne beschrieben, woran man sich freuen kann in Deutschland, am Deutschen. Warum sind so viele Deutsche trotzdem so unzufrieden mit dem Leben in diesem Land, in dieser Gesellschaft?
Tja, wenn ich das wüsste.
Wenn ich das wüsste.
Das ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist nicht zu verstehen. Mir stockt quasi die Vernunft, das zu erklären. Anstatt wahrzunehmen, wie unerhört gut es uns hier geht, während wir hier gemütlich in diesem hochtechnisch ausgerüsteten Studio sitzen, sterben Menschen auf diesem Planeten an Hunger, durch Krieg.
An Corona.
An Corona in Indien gerade im Moment.
Und klar kann man sagen, ja, also dieses Impftempo, also es ist ja schrecklich und diese Priorisierung und überhaupt und über. Ich meine, Leute, es wird geimpft, es wird getestet. In Potsdam gibt es zurzeit, ich weiß gar nicht, ich glaube 10 Teststationen, wo sie sich umsonst testen lassen können. Was würden die Leute in Indien darum geben, wenn es auch nur einen Hauch davon gäbe?
Liegt denn in diesem Mäkeln, das kommt ja nicht nur von Seiten des linken Spektrums, es kommt auch von Seiten des rechten Spektrums, liegt in diesem Mäkeln eine Gefahr?
Ich finde, es liegt eine große Gefahr. Es liegt daran auch eine Gefahr, die Demokratie und den Zusammenhalt der Gesellschaft kaputt zu mäkeln. Das eine ist ja, dass man in diesem Land sagen kann, ich bin Impfgegner und ich bin einer vollkommen anderer Meinung. Aber dieses ständige Mäkeln und sich auch nicht mehr verständigen auf einen gemeinsamen Nenner macht die Gesellschaft kaputt. Es kommt zu einer Erodierung.
Ja, sagt die Journalistin und ich kann nur sagen, als Soziologe. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar, wie, das ist ja immer so ein merkwürdiges Bild, das von dem Kitt geredet wird, als ob wir Partikel sind, die durch Kitt miteinander verbunden sind. Wir sind durch soziale Interaktion, würde der Soziologe sagen, durch Konfiguration miteinander verbunden. Da hat die große Soziologin Margaret Thatcher schon recht. There is no such thing as society. Das stimmt. Es gibt nicht die Gesellschaft, sondern es gibt nur diese Verflechtungen und Konstellationen von zwischenmenschlichen Interaktionen und Kommunikation. Punkt. So, das ist ein soziologischer Begriff von Gesellschaft. Und das scheint im Moment wirklich am Bröckeln zu sein, dass Menschen anfangen, nicht mehr miteinander zu reden, auch nicht mehr reden zu können. Nicht zuletzt durch diese Corona-Debatten, dass du entweder kapitulierst und sagst, okay, also da werden wir nie einer Meinung sein und dann geht man aber auch getrennte Wege und auf einmal entfremdet man sich und das scheint ja ein breiter Prozess zu sein, der heute ja, diese Gesellschaft irgendwie prägt, zunehmend prägt. Und ich sehe leider Gottes im Moment nicht, wodurch sich das aufheben wird. Und ich meine, ganz realistisch, ich meine, der Wahlkampf wird grauslich werden, gerade was das angeht.
Kehren wir zum Schluss zum Thema des Buches zurück. Schön Deutsch, deutsche Schönheit, deutsche Alltagsästhetik. Diese Entfremdung, diese Sprachlosigkeit, hat das denn dann Konsequenzen für die deutsche Alltagsästhetik?
Ich möchte dazu auch wieder einen Umweg über Frankreich machen. Und zwar habe ich einmal ein Interview gemacht mit einem jetzt dem leider verstorbenen Sternekoch Alain Sanderans an der Place de la Madeleine. Und da haben wir uns darüber unterhalten, wie er seinen ganz jungen Köchen mit 15, 16 beibringt, schöne Gerichte zu kochen, sie perfekt anzurichten, einen Sinn für Ästhetik zu entwickeln. Und dann hat er ihnen gesagt, wenn sie manchmal so schlurfig ankommen und irgendwie morgens keinen Bock mehr hatten oder schon noch keinen Bock hatten, die Lautsprecher aus den Ohren zu nehmen, wo sie irgendwelche, ich weiß nicht, wilde Musik gehört haben, und haben gesagt, nimm sie raus und hör doch mal andere Musik. Hör doch mal eine Oper oder hör mal ein Chanson oder hör so etwas. Wenn du ein schönes Gericht kochen möchtest und dir ausdenken möchtest, das ist der nächste Schritt, musst du eine umfassende Bildung haben in Schönheit. Und das kann ein Rap sein und das kann ein Chanson sein, das kann eine Oper sein, was auch immer das sein kann. Aber du musst dich damit beschäftigen. Und ich glaube, das ist es eigentlich, dass man sich das bewusst macht und dass man den Kopf aufmacht und sich mit vielen Dingen beschäftigt, auf vielen Kanälen.
Vielen Dank, wenn auch auf einer etwas schwermütigen Note. Vielen Dank, Stefanie von Wietersheim und Dirk Käßler. Schön Deutsch, eine Erkundung der deutschen Alltagsästhetik, war Thema dieser Ausgabe von 1222 im Gespräch mit der Journalistin Stefanie von Wietersheim und dem Soziologen Dirk Käßler. Nachhören können Sie dieses Gespräch in der ARD Mediathek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Inforadio Podcast.